Ja, vielen Dank, dass ihr wiedergekommen seid. Es geht weiter in diesem doch sehr herausfordernden Thema. Und das, worum es jetzt in dieser Einheit geht, ist der Boden, ist das Fundament. Wir können ja nicht sagen, Jesus ist unser Vorbild, also bemühen wir uns, ihm nachzumachen. Da kommen wir nicht einen Meter weiter, denn es braucht übernatürliche Kraft. Es braucht ja seine Gnade, damit irgendwas in der Nachbarschaft passiert. Und ich bin sehr dankbar für alle Gespräche, auch in der Pause, und jedes ermutigende Wort und auch den Eindruck, dass da ein vorbereiteter Boden ist. Und glaube, dass jetzt wir wirklich ins Eingemachte gehen, und zwar in dieses höchste Gebot unseres Herrn: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wie der Apostel Paulus schon sagt, ohne Liebe ist alles Käse oder tönend Erz. Wir haben hier einen Text vorliegen, und zwar aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 10, die Verse 25 folgende, Lukas 10, 25 folgende, um dann zu schauen, wer ist denn eigentlich unser Nächster? Ja, wenn wir nach der Konferenz uns auf unseren Nächsten stürzen, dann kann man natürlich fromm beten: Herr, zeige mir, wer mein Nächster ist, und den Bogen um den Nächsten machen, während man dieses Gebet spricht. Das klingt dann fromm, aber die Frage ist, naja, bleibt es hier bei der Religiosität oder wird es konkret? Und da dieser Text aus Lukas 10, 25. Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf und versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Und diese Frage nutzt Jesus, um dann vom barmherzigen Samariter zu sprechen. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter gehört zu den Top 10, das heißt, die meisten in unserem Land kennen die Geschichte. Aber kennt man auch den Zusammenhang dieser Geschichte? Denn es darf am Ende nicht einen moralischen Finger geben und sagen und dann reduzieren diesen Text auf die Worte Jesu: Geh hin und handle du ebenso. Es wird ja nicht das Evangelium sein, jetzt ein schlechtes Gewissen zu haben, hier rauszugehen mit diesem Wort: Geh hin und mach dasselbe. Von daher müssen wir an den Anfang gehen dieser Begebenheit, und da ist dieser Gesetzeslehrer, jemand, der sicher über 40 Jahre alt war, denn unter 40 galt man als Jüngling, und dieser Gesetzeslehrer wird schon jemand sein, der studiert ist, der eine theologische Ausbildung hat. Er wird wahrscheinlich Teile des Alten Testamentes auswendig rezitieren können. Und dieser Gesetzeslehrer steht auf, anders als Nikodemus es dann aufrichtig tut bei Nacht, in einem ernsten Gespräch versucht dieser Gesetzeslehrer den Herrn Jesus Christus. Und hier merken wir, okay, er ist nicht demütig, er ist nicht ehrlich, und doch verrät ihn eine gewisse innere Unsicherheit, und zwar die Frage nach dem ewigen Leben. Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Und was verrät ihn hier an dieser Stelle? Einmal, dass er glaubt, es liege an seinem Tun. Was muss ich getan haben? Das Evangelium ist immer: Was hat er getan für unsere Schuld und Sünde? Nicht: Was tun wir? Er, obwohl er so viel Bibelwissen hatte, glaubte allen Ernstes, er muss etwas tun, um ewiges Leben zu erben. Und auch da verrät es, dass er nur im Kopf dieses Bibelwissen hat und nicht im Herzen, denn er ist sich nicht sicher, ob er in den Himmel kommt. Oder was heißt es, ewiges Leben zu erben? Da hilft uns Johannes 17, Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das heißt, ewiges Leben zu haben, heißt Gott zu kennen. Und dadurch, dass er nicht weiß, ob er ewiges Leben erben wird, verrät er mit dieser Frage, dass er Gott nicht kennt. Denn ewiges Leben zu haben, heißt dich zu kennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. So haben wir es hier mit jemandem zu tun, der uns wirklich in der Diskussion gefährlich werden könnte, wenn es dann nur um Bibelwissen geht. Aber das genügt offensichtlich nicht. Es braucht eine Tiefe, und zwar eine Herzensebene. Und wie kommen wir in diesen 30 Zentimeter vom Kopf bis zum Herzen? Natürlich gibt's manche hier, die sagen, das kenne ich schon alles mit Mission, Evangelisation, aber wie wird's jetzt auch lebendig? Und da staunen wir, wie der Herr Jesus Christus ihn abholt, da wo er gerade steht. Er konfrontiert ihn mit seinem eigenen Bibelwissen. Vers 26, Jesus sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Und dann rezitiert er das höchste Gebot. Er aber sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus gibt jetzt ein Feedback. Er spricht zu ihm, du hast recht geantwortet. Und für so jemanden, dem Gesetzeslehrer, geht das runter wie Öl. Zu hören, du hast richtig geantwortet. 15 Punkte, korrekt. Ja, der Gesetzeslehrer denkt sich, oh ja, so bin ich. Und dann sagt Jesus, tu das und du wirst leben. Und das ist nicht die Antwort auf seine Frage, denn seine Frage bezog sich auf das ewige Leben. Jesus sagt, tu dies und du wirst leben. Da fehlt das Wörtchen ewig. Und das ist die Denke von vielen, dass sie sagen, wir leisten, leisten, arbeiten, machen, tun, 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 um dann uns die Ewigkeit zu verdienen. Und Jesus Christus wendet seinen Fokus weg von dem, was kommt in Zukunft nach meinem Ableben, hin zu dem, was ist heute? Was passiert jetzt? Und gibt ihm den Hinweis, tu das und du wirst leben. Allein dieser Satz ist schon Motivation genug, sich voll auf Mission und Evangelisation zu stürzen. Ich will mit dieser Konferenz, mit der Botschaft hier an dem Wochenende dir zurufen, tu das und du wirst leben. Falls jemand sagt, boah, ey, ich habe nicht so das Leben. Jesus spricht von Leben in Fülle und die Lebensqualität bei mir ist dünn. Da ist noch Luft nach oben. Dann kann man mit den Worten Jesu aussprechen, tu das und du kommst zum Leben. Du wirst Qualität in deinem Leben, Leben in Fülle erfahren, wenn du missionierst. Nun denken manche, na, heißt das dann für mich, nach Papua-Neuguinea zu gehen? Mission gleich woanders? Vielleicht ja. Wir müssen erstmal beantworten für uns die Frage, wer ist mein Nächster? Denn das wusste der Gesetzeslehrer nicht. Dieser Gesetzeslehrer, er hört jetzt die Worte, tu das und du wirst leben, mit diesem schlechten Gewissen, weil er jetzt nicht weiß, wer sein Nächster ist. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, weil er die Rechtfertigung Jesu Christi am Kreuz von Golgatha nicht kennt, muss er sich selbst rechtfertigen. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, ja, wer ist denn mein Nächster? Ich würde den ja gern lieben, aber ich weiß nicht, wer ist das denn? In unserer Gemeinde haben wir das dann jetzt so als großen Wert über die Gemeinde gestellt, zu sagen, wenn da jemand fragt, wer ist dein Nächster, dann muss innerhalb von 3 Sekunden dir ein Name auf dem Herzen sein. Weil, wenn du mich fragst, wie heißt deine Ehefrau, sage ich Moni. Warum? Sie ist auf meinem Herzen. Denn es geht nicht nur um das Wissen, wer mein Nächster ist, sondern um eine Liebe. Liebe deinen Nächsten, weil ich Moni liebe, weiß ich, wie sie heißt. Also, wenn du deinen Nächsten liebst, musst du nicht lange überlegen, wer es ist. Du kannst wie aus der Pistole geschossen sagen, es ist der Max. oder Martina oder wer auch immer ist auf deinem Herzen. Und damit verrät dieser Gesetzeslehrer ein zweites Mal, dass ihm die Liebe auch zu Gott fehlt. Woher weiß ich das? Wenn Jesus Christus mit dem Petrus nach der Auferstehung spricht, diese Szene dort in Johannes 21, er baut ihn also wieder auf und dann stellt er ihm nach dem Frühstück die Frage, hast du mich lieb? Und dann der Nachsatz, weide meine Lämmer. Hast du mich lieb? Hüte meine Schafe. Ein drittes Mal, hast du meine lieb? Weide meine Schafe. Warum immer diese Verbindung? Hast du mich lieb? Dann weide meine Lämmer. Hast du Jesus lieb? Weide seine Lämmer. Wer sind die Lämmer? Da muss man wissen, wer sind die? Die wir dann zu Jünger machen. Denn das höchste Gebot ist der Beginn von Jüngerschaft. Wenn man Jesus fragen würde in diesem öffentlichen Dienst, wer sind deine Lämmer, könnte er 12 Namen nennen. Sofort. Denn das sind die, die er vorbereitet hatte, die er geweidet hatte. Also hat dieser Gesetzeslehrer jetzt sich verraten, indem dass er dann nicht durch das Nichtwissen, wer sein Nächster ist, nicht so recht wusste, wer Gott ist, durch das Nichtlieben des Nächsten nicht so recht Gott liebte. Und Jesus hat dieses Doppelgebot der Liebe am Kreuz bewiesen. Er liebte seinen Vater bis zum Ende. Er war gehorsam bis zum Schluss. Und er liebte uns Menschen gleicherweise bis zum Ende. Er gab sein Leben hin. Und dieses Doppelgebot ist praktisch der Boden, wie ich vorher angekündigt habe. Das heißt, der Gesetzeslehrer liebte eine Gottesvorstellung, die er aus dem Gesetz gewonnen hatte, aber nicht den wahren Gott, sonst wüsste er, wer sein Nächster ist. Und jetzt die ganz große Frage, naja, aber wie kommt man jetzt zur Nächstenliebe? Der Herr Jesus Christus nimmt halt diese Problematik wahr und er lässt ihn da nicht allein. Er lässt ihn auch nicht fallen. Er liebt ihn. Und wie kommt man zu der Nächstenliebe? Wo ist der Knopf, den man drücken kann, um Nächstenliebe zu haben, falls jemand sich das vornimmt, heute zu sagen, ab heute werde ich meinen Nächsten lieben? Was kann man da tun? Es gibt ein deutsches Sprichwort, das heißt, lieben und singen kann man nicht zwingen. Nehmen wir mal an, ein junger Mann sagt zu einer Frau, du sollst mich lieben. Dann wird die Frau sagen, weil du gesagt hast, du sollst mich lieben, liebe ich dich nicht. Denn du kannst es nicht verordnen. Ja, wie gehen wir jetzt damit um? Wenn das Gebot heißt, du sollst den Nächsten lieben und ich habe da aber in meinem Herzen keine Liebe, wie soll ich das denn aufbringen? Wie soll ich denn Gottes Liebe aufbringen, wenn das das höchste Gebot ist? Und für den Herrn Jesus Christus ist es ganz klar, er kann das nicht von sich aus. Auch wenn er glaubt, was muss ich getan haben, dass es an seinem Tun liegt, weiß Jesus, nein, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist die Quelle. Und deswegen erzählt er jetzt die Geschichte von dem barmherzigen Samariter, weil er weiß, der Glaube kommt aus dem Wort. Die Liebe kommt aus dem Wort. Aus Gott kommt die Liebe und dann die Beschreibung dieses barmherzigen Samariters. Ich wurde eingeladen zu einem Jugendtag in München und dann wurde mir ein Thema vorgegeben. Da waren 9 Gemeinden, die dann einen Jugendtag zusammen durchgeführt haben. Und das Thema, was die Jugendmitarbeiter mir vorgegeben haben, lautete, warum ist das Evangelium häufig so langweilig? Und dann dachte ich, ich habe zu schnell zugesagt, ich habe gesagt, ja, mache ich. Und dann kam der Tag und dann denkst du dir, was habe ich da zugesagt? Wie soll ich jetzt darüber reden? Und die waren aber ehrlich. Das waren etwas merkwürdige Themenformulierungen, aber das haben sie mir dann erklärt. Die haben gesagt, wir haben viele Jugendliche, die sind von klein auf aufgewachsen und haben ständig im Gottesdienst vom Evangelium gehört. Und irgendwann mal hat es sie kalt gelassen. Du sprichst von Jesus Christus, wie er sein Leben gab, wie er am Kreuz von Golgatha geblutet hat, gelitten hat und auferstanden ist, und da regt sich nichts in dem Herzen. Man hat das so häufig gehört und das ist so, als wenn man schon immunisiert ist. Und das ist die Herausforderung, die wir jetzt haben. Wie kommen wir dahin, dass dieses alte Evangelium einen wieder zum tiefsten Innern bewegt? Und da kam diese Geschichte mir in den Sinn. Dieser Priester. Der Priester hat gerade in Jerusalem im Tempel den Gottesdienst durchgeführt. Und vielleicht im übertragenen Sinne hat er da die Predigt gehalten. Und nach diesem Gottesdienst ist er fertig und geht von Jerusalem nach Jericho hinab und kommt da an dem Mann vorbei, der zusammengeschlagen ist. Der Mann liegt da, halb tot, und der Priester macht einen Bogen um ihn. Was jetzt deutlich wird, ist, der Priester hatte keine Nächstenliebe. Sonst würde er nicht einen Bogen um ihn machen. Und hier meine Frage, wenn der Priester in dem Augenblick, wo er an ihm vorbeigeht, keine Nächstenliebe hatte, wird er denn eine Stunde vorher, wo er da an der Kanzel im Tempel stand und gepredigt hatte, Nächstenliebe im Herzen gehabt haben? Wahrscheinlich nicht. Er hat über Gott gesprochen, er hat Bibelwissen weitergegeben, ohne Nächstenliebe in sich gehabt zu haben. Das wird deutlich im Umgang mit dem Mann, der zusammengeschlagen wurde. Wie wird denn seine Verkündigung dann gewesen sein, wenn wir heute Morgen das Thema hatten, Kraft und Vollmacht? Dann war diese Predigt wahrscheinlich nicht kraftvoll und nicht vollmächtig. Denn da fehlte diese Nächstenliebe. Und dann hat man Worte weitergegeben, die die Herzen nicht erreicht haben, aber den Kopf. Und das ging vielleicht Jahrzehnte so. Dann kommt der Lobpreisleiter, der Levit, der für die Musik zuständig ist, für die Anbetung Gottes. Und dieser hat dann auch seinen Dienst gemacht im Tempel und geht dann vom Tempel von Jerusalem den gleichen Weg hinab nach Jericho. Und auch der sieht den Mann da liegen, der zusammengeschlagen wurde, macht einen Bogen um ihn. Warum? Ihm fehlt die Nächstenliebe. Hatte er beim Lobpreis vorher Nächstenliebe in seinem Herzen gehabt? Antwort: Nein. Nein. Und so kann es durchaus sein, dass dann durch das richtige Wissen, durch eine vielleicht Tradition oder Gewohnheit, wir Dinge weitergeben, die nicht durchs Herz gegangen sind. Und plötzlich kommt da einer daher, der Fremdling ist, dieser Samaritaner, was für Juden der damaligen Zeit ein Schimpfwort war, du Samariter. Rassismus gab es auch zur damaligen Zeit. Ausgerechnet diesen Fremdling nimmt Jesus als Beispiel, als Vorbild, dass dieser Samariter diesem Mann sich zugewendet hatte und dann, ja was denn, ihm geholfen hat. Er hat ihn nicht nur gesehen, sondern er legte los und verband seine Wunden mit Öl und Wein, und dann hat er Sorge getragen für ihn. Er hat dann dem Besitzer der Herberge Geld gegeben, 2 Denare, damit er auf ihn aufpasst. Und dann, wenn es nicht reicht, würde ich noch geben. Sein Esel gab er ihm. Wessen Predigt würdest du am liebsten im Tempel hören? Die Predigt des Priesters, des Leviten oder des Samaritaners? Des Samaritaners. Aber der sagt, ich habe noch nie gepredigt. Ja, dich wollen wir hören. Warum? Ja, du hast Nächstenliebe in deinem Herzen. Denn dann wirst du das, was du sagst, auch getan haben. Und das ist Vollmacht. Das ist kraftvolles Verkündigen. Am Ende stellt Jesus ihm die Frage, was meinst du? Wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen war, der unter die Räuber gefallen ist? Der Gesetzeslehrer ist jetzt konfrontiert mit dieser Frage. Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Und die Frage ist, hat der Gesetzeslehrer an dieser Stelle dann Buße, Umkehr, Bekehrung erfahren? Wurde er hier ein neuer Mensch? Und das Ende verrät, dass es vermutlich nicht so gewesen war. Woran wird es deutlich? Naja, es wird nicht weitergeführt. Es kann auch sein, dass er zum Glauben gekommen ist. Wenn er nämlich in der Geschichte verstehen würde, dass dieser barmherzige Samariter Christus selbst war, der nicht nur Öl und Wein gab und seinen Esel gab, sondern er gab sein Leben. Er hat nicht nur bezahlt mit 2 Denaren, damit diesem geholfen ist, sondern mit seinem Blut. Und dann müsste dieser Gesetzeslehrer an der Stelle merken, oh, das kann ich nicht aufbringen. Diese Nächstenliebe habe ich nicht in mir. Christus, du hast mich als Nächsten geliebt. Du hast dein Leben für mich hingegeben. Ich bin derjenige, der durch dich geliebt worden ist. Also habe ich jetzt diese Fähigkeit, anderen zu lieben, durch dich, Christus, der mich als Erster geliebt hat. Wenn wir diese Geschichte dann so hören, dass er uns die Nächstenliebe erwiesen hat, als wir dort dalagen, durch die Sünde zusammengeschlagen und nicht fähig waren, uns selbst zu retten, dass er als dieser, er vergleicht sich mit einem Fremden, uns sich zugewandt hat und uns geholfen hat, mir geholfen hat, mich aus der Sünde rausgeholt hat, dann weiß ich, okay, das ist Nächstenliebe. Also ist das, was dann weitergegeben werden kann. An Menschen, naja, wer ist denn jetzt mein Nächsten, mein Nächster? Die Definition von diesem Text her, wer der Nächste denn sei, ist schlicht und einfach der, der dir auf dem Weg ist. Frage, wer ist dein Nächster? Antwort, der mir auf dem Weg ist. So kompliziert ist es doch nicht. Herr, zeig mir, wer mein Nächster ist. Na, du wirst doch bestimmt nach der Konferenz an irgendeinem Menschen vorbeigehen, oder? Da muss man nicht groß zeigen, wer es ist. Der auf dem Weg ist. Stell dir mal vor, heute ist Sonntag und dann bis nächste Woche Sonntag hast du nicht einen Schrittzähler, sondern einen Nächstenzähler. Du wirst einfach zählen, wer dir auf dem Weg ist. Ja, das würde automatisiert sein mit irgendeiner App, du brauchst gar nicht machen. Am Ende würdest du draufschauen und würdest wissen, wer an erster Stelle ist. Wer am meisten dir auf dem Weg ist. Wer ist das in meinem Leben? Ja, Moni, meine Frau. Ah, dann ist die allererste Nächste für mich meine Frau. Und dann, ja, da sind noch welche auf meinem Weg. Ständig auf der Treppe laufen die mir entgegen. 4 Menschen, die da ständig da mir auf dem Weg sind. Im Weg sind, wer sind das? Ja, meine 4 Kinder. Ihr Lieben, das ist nicht so kompliziert, wie man es manchmal gerne macht. Und dann beginnst du mit dem Gebet für deinen Ehepartner, für die Kinder. Und wer ist dann der Nächste? Aber nochmal einen Schritt zurück. Wir haben festgestellt, wir brauchen das Evangelium, um selbst Evangelium evangelisieren zu können. Der Apostel Paulus sagt im Römer Kapitel 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Er sagt nicht, ich schäme mich nicht zu evangelisieren. Denn viele, die auf die Straße gehen und auf eine Bananenkiste steigen, häufig gehen sie an Ehefrau, Kinder, Nachbarn vorbei. Warum Fußgängerzone, verstehe ich manchmal nicht. Du hast auf dem Weg zur Fußgängerzone genügend Nächste, die du abarbeiten könntest. Und dann verkünden sie das Evangelium und begründen ihr Verhalten mit diesem Vers, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Aber es ist nicht damit gemeint. Es steht nicht, Paulus sagt nicht, ich schäme mich nicht zu evangelisieren, sondern er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Er sagt mit anderen Worten, ich schäme mich nicht, auf Christus zu vertrauen, dass er mir die Liebe schenkt zum Evangelisieren. Ich brauche das Evangelium zum Evangelisieren. Sonst ist unsere Verkündigung kraftlos. Sonst ist unsere Nächstenliebe nur frommes Daherreden. Aber es trifft nicht die Herzen derer, die uns auf dem Weg sind. Also kommen wir zu unserem Herrn Jesus Christus zuallererst und werden ihn anerkennen als unseren Heiland, als unseren Gott Und dann sagt der Apostel Paulus später dann im Römer 12, Vers 1 und 2, ich ermahne euch durch die Erbarmungen Gottes. Wir haben über den barmherzigen Samariter gesprochen. Erbarmen Gottes ist das, was am Kreuz deutlich wurde. Ohne diese Erbarmungen durch die Barmherzigkeit Jesu Christi wird keiner von uns Nächstenliebe üben oder sein Leben hingeben. Der Apostel Paulus sagt, ich ermahne euch durch die Erbarmungen Gottes, durch das, was Jesus für dich getan hat am Kreuz von Golgatha, deine Leiber, dein Körper hinzugeben. Der sagt nicht, gib nur dein Herz oder dein Leben, dein Leib, sagt er. Ich ermahne euch, eure Leiber, eure Körper dahin zu geben, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und ab heute beginnt in deinem Leben hoffentlich ab sofort 24/7 ein vernünftiger Gottesdienst. Wann wird ein Gottesdienst vernünftig? Da steht im griechischen Logikon, logisch. In dem Augenblick, wo jemand, vielleicht auch hier aus dieser Konferenz, sein Leib, bei mir sind es die 1,92, 93 Kilo oder vielleicht 4, 95 schon. Das hier ist mein Leib, du hast dein. Ich gebe mein Leib. Ich sage, Herr Jesus, hier hast du meinen Körper. Ich gebe ihn dir hin. Ab dieser Sekunde beginnt Gottesdienst. Warum? Christus ist auferstanden. Wo? In mir. Paulus sagt in Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und wie ein Handschuh, der nichts aus sich selbst machen kann, schon gar nicht Nächstenliebe, kommt die Hand in den Handschuh, Christus durch seinen Heiligen Geist in mich und wird dann in mir Gestalt annehmen. Was wird er als erstes machen? Wenn Jesus jetzt diesen Leib haben darf, und er in mir ist, ihr werdet natürlich ihn nicht sehen. Ihr werdet wie beim Handschuh den Handschuh sehen, nicht die Hand im Handschuh. Ihr werdet mich sehen, den David Kröker. Aber wie wird Christus in mir sich verhalten? Was wird er als erstes tun? Was meinst du? Jetzt haben wir nicht die Möglichkeit für einen Austausch, aber was würdest du glauben, wirklich glauben, was Jesus zuallererst tun würde jetzt in mir? Antwort, seinen Vater lieben. Oh, dann habe ich endlich diese Liebe in mir zum Vater. Das höchste Gebot, du sollst den Herrn, dein Gott lieben von ganzem Herzen. Christus in mir wird diese Liebe hervorbringen zum Vater. Mit dem ganzen Verstand, oh, das macht plötzlich Sinn, die biblische Botschaft wird immer deutlicher, mit ganzer Kraft, da ist die ganze Hingabe. Mit ganzer Seele, ja wie denn, durch Christus in mir. Okay, als allererstes wird er seinen Vater in Leben lieben durch mich. Und danach, wer ist dann die nächste Zielperson unseres Herrn? Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben und den Nächsten. In meinem Kontext würde er also durch mich wen als allererstes lieben? Den Namen habt ihr schon gehört. Dämoni, ja, denn er steht zu seinem Wort. Epheser 5, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Er knüpft sofort die Liebe zwischen Christus und Gemeinde an das Bild der Ehe. Also wird er in mir zuallererst, bevor ich dann irgendeinen Nachbar oder Arbeitskollegen lieb habe, meine Frau lieben. Das heißt, der erste Nutznießer dieser Hingabe ist mein Ehepartner. So bin ich dann, oder so ist Christus dann der bessere Ehepartner für sie, als ich es jemals sein kann. Das heißt, das Beste, was Moni passieren kann, ist, dass ich mein Leben weggebe, dass ich mein Leib hingebe. Herr, hier hast du mein Leib, sie profitiert davon. Schatz, kannst du deinen Leib wieder Jesus geben? Versteht ihr den Zusammenhang? Du bist so egoistisch, du verletzt mich nur. Ja, sorry, Jesus, hast mein Leib. Okay, wer sind danach die nächsten Nutznießer dieser Hingabe? Das sind die Kinder. Ich habe das so beigebracht bekommen, oder ich bin aufgewachsen in einem Setting, dass dann Kirche, Gemeinde, Institution, alles war. Eltern, Väter sind dahin gegangen. Aber stellt euch mal vor, dass Gemeinde dann nicht nur im Gemeindehaus passiert, sondern 24/7, 24/7. Der vernünftige Gottesdienst ist ab dieser Sekunde, wo dein Leib hingegeben ist. Und dann profitieren die Kinder. Denn dann ist Christus der bessere Papa für diese vier, als ich es jemals sein kann. Ich meine nicht Hingabe an eine Institution. Ich meine Hingabe an Christus. Und so wird er auferstehen. Und dann mir einen Blick geben für den, der zusammengeschlagen ist. Oder für meine Kinder, die vielleicht in der Schule gemobbt werden und das nicht sagen wollen. Aber er schenkt mir einen Blick für sie. Für eins der Kinder, das vielleicht etwas zurückhaltender ist. Er schenkt mir einen Blick für sie. Er schenkt mir eine Sprache für sie. Und dann werden sie merken, da ist eine Liebe, die ihnen entgegenkommt, die wohin führt? Zur Nächstenliebe. Das ist die Verkettung der Umstände. Wir lieben, weil wir zuerst geliebt sind. Sie werden lieben, geliebt sein und dann andere lieben. Und so breitet sich das Licht aus in der direkten Umgebung. Und dann, wer sind die nächsten Nutznießer nach Moni und nach den Kindern? Wer ist es dann? Natürlich, wenn man dann seinen Terminkalender so geplant hat, dass man ausschließlich im Gemeindehaus ist, dann wird man natürlich immer an den Mitmenschen vorbeigehen, an den Nachbarn vorbeigehen. Aber in dem Augenblick der Hingabe wird Christus dir einen Blick geben für deine Mitmenschen, die dir auf dem Weg sind. Und bei uns sind es die Nachbarn. Ich habe es dem Andi dann mal gesagt. Ich habe gesagt, Andi, der sagt, warum so viel Aufmerksamkeit? Warum so viel Wertschätzung? Es gab vor seiner Bekehrung, nach 5 Jahren täglichem Gebet, hat er diesen Moment der Wiedergeburt. Kurz vorher ist etwas passiert. Er hatte eine Notsituation und ich habe gesagt, nur damit du Bescheid weißt, seit 5 Jahren bete ich täglich für dich. Was? Warum? Es gibt doch so viele Menschen hier in unserem Land, denen es schlechter geht. Warum betest du so viel für mich? Da habe ich gesagt, ganz einfach, es ist das höchste Gebot, liebe deinen Nächsten. Und dann habe ich ihm die Prioritätenliste mal aufgezählt. Moni, Moses, Noah, Jona, Naemi, Andi. Vor deinen Eltern? Vor deiner Gemeinde? Ja, du bist der Nächste. Das ist nämlich das höchste Gebot. Und da will ich dich herausfordern. Das höchste Gebot ist im Singular formuliert. Da steht nicht, liebe die Nächsten, sondern liebe deinen Nächsten. Und dann gibt es einen Menschen, den du bevorzugt behandelst vor anderen. Jesus lässt die 99 stehen, geht dem einen nach. Wie lange? Bis er es findet. Hast du ihn gefunden? Dann den nächsten. Dann den übernächsten und so weiter. Und je länger ich im Glauben bin und mit dem Herrn Jesus unterwegs bin und diese tiefe Leidenschaft für Evangelisation in mir trage, desto mehr ist die Überzeugung gereift, dass man, wenn man Milliarden erreichen will, sich auf eine Person konzentrieren soll. Macht keinen Sinn. Aber im Reich Gottes ist vieles umgedreht. Denn, und lasst mich abschließen damit, wir hatten das heute in der Geschichte, wo Jesus die Volksmenge stehen lässt, oder jetzt hier in diesem Gleichnis aus Lukas 15, dass Jesus 99 stehen lässt. Was ist da los? Das ist doch nicht fair. Warum lässt du die da stehen? Als meine Eltern mit uns Kindern unterwegs waren, wir hatten einen Ausflug gemacht, wir waren klein, meine Eltern haben 5 Kinder, dann ist mein ältester Bruder verloren gegangen. Bei einer Wanderung war er plötzlich weg. Und dann hat mein Vater gesagt, bleibt jetzt mal alles stehen und bleibt zusammen, ich gehe jetzt Rudi suchen. Und in dem Augenblick habe ich nicht gesagt, boah, das ist jetzt aber gemein. Du bevorzugst ihn, du gehst den suchen und lässt uns hier stehen. Ich habe gesagt, Papa, ich will dich nicht eher sehen, bis du nicht mit meinem Bruder Rudi zurückgekommen bist. Denn im Nachgehen des einen wird deutlich, wie er letztlich uns alle liebt. Und wie er Rudi nachgeht, zeigt letztlich, wie er mir nachgehen würde, wenn ich mal verloren gehen würde. Wie du deinem Nächsten nachgehst, zeigt, wie du mit den Menschen grundsätzlich umgehst. Ob du sie liebst oder nur gebrauchst. Und da, an der Stelle, darf es nicht passieren, dass wir unsere Mitmenschen gebrauchen für unsere Zwecke, dass wir eine Hidden Agenda haben, sozusagen sie als Missionsopfer sehen und sie gebrauchen für unsere Programme, sondern wir lieben sie und geben sie frei. Und in dem Augenblick entfaltet die Liebe seine maximale Kraft. Und das bringt den Mitmenschen ins Nachdenken, dass er sich fragt, warum ich? Warum hast du mich so lieb? Und du wirst sagen, ich wurde selbst so geliebt. Als ich mich bekehrt habe, hatte ich den Eindruck, dass Christus nur für mich gestorben ist. Er blickte mich vom Kreuz an, als wäre ich der Einzige auf dem Planeten. In dieser Weise lieben wir unseren Nächsten. Vielen herzlichen Dank. Ich muss mich leider verabschieden und dann schnell ins Auto und in die Schweiz. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, für die Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Möge der Herr reich segnen. Amen.